Radio Island.
Radio Island sagt Hallo an diesem Abend zu allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die das Vergnügen haben, unsere 47. Sendung zu hören. Aus gegebenen Anlass, scheiß Wetter, die Uni geht wieder los oder sonstigen Ärgernissen, die das Leben so mit sich bringt, haben wir heute gedacht, euch mit etwas Satire den Vorabend zu versüßen. Thomas Ebermann und Reinhard Rampert waren mal wieder Gäste im Coney Island und haben ihr aktuelles Programm vorgestellt. Aber hört selbst. Am Schluss gibt es dann noch unser In and Out. Radio Island erklärt euch die Welt.
Jene, die versuchen mit Hilfe des Internets etwas über Thomas Ebermann und Reinhard Rampert herauszufinden, könnten angesichts dessen, was sie dort finden, glatt meinen, die beiden hätten die Deutungshoheit über das, was es über sie zu sagen gibt. Sie sind die Linksaußen der deutschen Kabarettszene, gibt es da nahezu überall zu lesen. Das, was sie machen, ist das beste linke Kabarett, was zurzeit zu haben ist. Und sie arbeiten mit einer ebenso einfachen wie wirkungsvollen Technik. Originaltöne werden mittels Zwischenbemerkungen zur Kenntlichkeit entstellt. Nicht, dass das alles nicht wahr wäre. Es klingt aber nicht halb so schön wie das, was es aufs Ohr gibt, sollte man in den Genuss einer Lesung der beiden kommen. Was würde da also besser helfen als eine Hörprobe des aktuellen Programms? Zunächst gibt es aber noch den üblichen Infokram, für die, die es interessiert. Thomas Ebermann und Reinhard Rampert gehörten in den 80er Jahren zu den Gründungsmitgliedern der Partei Die Grünen. Nach ihrem Austritt 1990 arbeiten sie heute hauptsächlich als Publizisten und schreiben unter anderem für Konkret und Jungle World. 2000 traten sie das erste Mal mit dem satirischen Bühnenprogramm Verpasst Deutschland den Anschluss auf und veröffentlichten die Texte 2002 in dem Buch Sachzwang und Gemüt. Anfang 2006 folgte Zu Gast bei Freunden. Dazu sei euch übrigens die Sendung Nummer 19 von Radio Island empfohlen. Nun, 2 Jahre später, waren sie mit ihrem neuen Programm, mit dem durchaus treffenden Titel Bitteres Vergnügen, wieder auf Tour und unter anderem auch im Coney Island zu Gast. Aber genug der langweiligen Infos. Hört einfach selbst.
Ja, schön mal wieder hier zu sein. Je öfter wir irgendwo gelesen haben, desto kürzer fällt die Einleitung aus. Ich sag nur für diejenigen, die uns das erste Mal zuschauen, die Methode besteht darin, einer hat sich eine Geschichte ausgedacht und der andere, der sie sich nicht ausgedacht hat, muss die entsprechenden Zitate dazu beitragen, hat also im Regelfall die Arschkarte gezogen. Sonst die häufigst gestellte Frage ist, ob wir die Zitate nicht aus Gründen einer besseren Pointensetzung oder Dramaturgie ein bisschen zurechtbiegen. Nein, hier alles, was wir an Zitaten vortragen, ist O-Ton und wir bestehen darauf, dass die Wirklichkeit so bekloppt ist, wie wir sie besprechen.
Neben der digitalen Bohème, Joschka Fischer und Eminem, haben Trampert und Ebermann auch den Dirigenten des Deutschen Sinfonieorchesters und die deutsche Seele auf ihre ganz eigene Art und Weise unter die Lupe genommen.
Ja, Herr Metzmacher, Sie sind ja nun Chefdirigent des Deutschen Sinfonieorchesters der Hauptstadt, unseres Staatsorchesters geworden. Und zu Ihrem Debüt am Tag der Deutschen Einheit haben Sie Hans Pfitzner aufgeführt, der sich der Deutscheste nannte. Sie haben seine Kantate mit dem Titel von deutscher Seele ausgewählt.
Ja, ich bin auf der Suche nach dem, was das Deutsche ausmacht. Wo komme ich her und worin wurzel ich als Musiker?
Ja, wer Wurzeln sucht, findet immer Scholle. Den Boden, die Heimaterde. Musik kann ja nicht einfach gut oder schlecht, anspruchsvoll oder trivial, modern oder antimodern sein. Sie muss ja nationale Eigenschaft besitzen.
Also spätestens die Fußball-Weltmeisterschaft hat doch gezeigt, dass man an solchen Fragen jetzt offener und unbefangener herangehen kann.
Ja, offener und unbefangener an Hans Fitzner.
Die WM war doch der Moment, wo das ganz natürlich herauskam.
Ja, ich weiß, da ging es auch darum, nicht darum, wer gut spielt, sondern dass Deutschland gewinnt, aber die Parallele zur Musik, ja, akzeptabel. Der geistige Kampf gegen alles Wertvolle und Wesentliche wird geführt von dem jüdisch-internationalen Geist, der dem Deutschen den ihm ganz fremden Wahnsinn des Niederreißens und Zertrümmerns einzupflanzen versucht. Ja, das war Hans Fitzner. So frühe 20er Jahre, der völkische Beobachter nannte ihn einen begnadeten Repräsentanten deutscher Kunst. Die SS erkor ein Lied von ihm zu ihrem Weihnachtslied.
Also mein Vater hat ihn sehr geschätzt und meine Mutter war immer sehr gerührt von Fitzners Musik.
Ja, sowas vererbt sich, die Abstammung, das Blut. Das hat Hans Fitzner ja auch selbst schon früh mit einem erörtert, der sich damit besonders gut auskannte. Im Jahre 1923 erlebte ich die unvergessliche Stunde, in der Adolf Hitler im Schwabinger Krankenhaus an meinem Bette stand und wir übereinstimmten in allen großen Fragen der Zukunft. Es gibt heute keinen neben ihm, der diese Kraft des Armes, des Geistes und der Seele mitbrächte, indem wir den deutschen Führer gefunden haben.
Er war aber auch ein Freund des Dirigenten Bruno Walter.
Ja, bei einem Juden hat jeder eine Ausnahme gemacht. Manche Nazis sogar bei zweien. Fitzner war ja das Zugpferd der Goebbelschen Propaganda. Er bekam Auszeichnungen, Orden, Preise, Festakte.
Ja, furchtbar.
Rosenberg, der Chefideologe, verehrte ihn. Hans Frank, dieser kunstsinnige Feingeist, Generalgouverneur Polen schlechter Judenvernichter, betete seine Musik an.
Obwohl ihn die Nazis ja nicht mochten, weil er so eine grüblerische, in sich verknotete Musik geschrieben hat.
Naja, ihn nicht mochten. Also Goebbels und Göring fanden Wagner und Richard Strauss einen Tick besser, das stimmt. Goebbels hatte mit Rosenberg Ärger, Hans Frank mit Hermann Göring, Eichmann mit Himmler. Also wenn wir so anfangen, gab es keine Nazis. Vielleicht außer Hitler. Aber zufrieden waren sie ja alle mit ihrem Fitzner, als dieser schrieb, welches von den bombenschmeißenden, deutschen schindenden, frauenvergewaltigenden, voll Mitleid mit diesen armen, judentriefenden Kulturvölkern will denn?
Ich will dieser Musik eine Chance geben. Dabei dirigiere ich nur Werke, denen ein Moment des Wagnisses, des Aufbruchs, ja, des mutigen Behauptens inne wohnt. Das finde ich unbedingt gegeben bei diesem Stück.
Ja, der ganze Nationalsozialismus war irgendwie Aufbruch und Wagnis.
Die Welt sollte einsehen, warum musikalische Menschen das ominöse Wörtchen Deutsch stolz und ein wenig melancholisch aussprechen. Das war schön gesagt von mir, nicht wahr?
Ja, deswegen rennt ja die ganze Elite nach Bayreuth. Allerdings mehr stolz als melancholisch. Da rennen sie offene Türe ein. Gut, die Musik Fitzners. Die Zeit schrieb, die klingt unangenehm dröhnt, Blech, volles Orchester, immer C-Dur.
Da ist ihm der Gaul mal durchgegangen. Versailles hat ihn, wie viele Deutsche, schon damals extrem geschmerzt.
Ja, dass man für einen angezettelten Krieg bestraft wird, das ist ja eine Schweinerei da. Braucht man C-Dur, da darf das Ausland sich nicht wundern, wenn's dröhnt und scheppert und Pathos prangt, eben wie das Stück heißt, von deutscher Seele.
In ihr, ja, in ihr hat vieles Platz. Sie ist zu extremen Äußerungen fähig.
Ja, das bezweifle ich nicht, wirklich nicht. Also, besonders zu extrem Selbstmitleid. Also, Fitzner zum Beispiel schrieb ja nach dem Zusammenbruch, in den KZ-Lagern mögen schreckliche Dinge geschehen sein, wie sie in solchen Umwälzungsperioden immer vorkommen. als vereinzelte Fälle und von Seiten subalterner Rohlinge, wie es sie immer und überall gibt, am wenigsten aber unter deutschen Menschen. Wenn wir Deutschen aber einmal eine Gegenrechnung der Grausamkeiten aufstellen wollten, die an uns verübt wurden und jetzt, nachdem der Krieg beendet, immer noch an uns verübt werden, dann würde sich das Verhältnis von Schuld und Anklage, von Verbrechen und Richteramt gewaltig ändern und umkehren.
Ich sagte, ich will dieser Musik eine Chance geben. Ich habe mich immer instinktiv zu einer bestimmten Sache hingezogen gefühlt.
Ja, instinktiv, bar jeder Reflexion.
Vielleicht ist das ja auch deshalb möglich, weil ich völlig unverdächtig bin.
Unverdächtig? Sie, ja, warum? Ach so, wegen damals, wegen der Zeit vor der Weltmeisterschaft.
Damals hätte ich gesagt, ja, wer sich so verhalten hat, den kann ich nicht akzeptieren.
Und dann kamen die Deutschlandfahnen und ihre Wurzelsuche. Naja, Herr Metzmacher, ich will Sie ja nicht in die rechte Ecke drängen. Fitzner hat ja dann nach 45 hat er sich ja von Hitler distanziert. Also im Spruchkammerverfahren ist ja seine feindliche Haltung gegen den Nationalsozialismus eindeutig festgestellt worden.
Ja. Ja.
Das war ein Persilschein erster Klasse. Er hat die guten Seiten des Nationalsozialismus von den schlechten strikt zu unterscheiden gewusst. 1947, und zwar in dieser wirklich gebotenen Differenziertheit, als er schrieb, ja, das Weltjudentum ist ein Problem. Und zwar ein Rassenproblem, aber nicht nur ein solches. Und es wird noch einmal aufgegriffen werden, wobei man sich Hitlers erinnern wird und ihn anders sehen als jetzt, wo man dem Gescheiterten nur den bekannten Eselstritt versetzt. Also, nicht das Warum ist Hitler vorzuwerfen. Nicht, dass er es getan hat, aber das, wie er seine Aufgabe angefasst hat, diese Plumpheit. Ja, Hitler, das typische Anstreichern, nicht mal Kunstmaler. So berserkerhaft plump machen wir das nie wieder. Das sei unsere Botschaft an jedem Tag der deutschen Einheit. Viele, Herr Metzmacher, sind Ihnen ja zur Seite gesprungen. Das Publikum
hat gejubelt.
Ja, las ich. Aber es gab auch wieder Nörgler, natürlich, Nörgler. Zentralrat der Juden, wer denn sonst? Lesen Sie das ruhig mal vor.
Ja, die schrieben, die Aufführung gerade am Tag der deutschen Einheit erweist dem Land und den Menschen einen denkbar schlechten Dienst und bestärkt rechtsextremistische und nationalistische Umtriebe.
Also wer so mit Ihnen umgeht und mit unserem Staatsorchester und mit dem Publikum, der muss sich nicht wundern. Ich würde sagen, der trägt selbst die Verantwortung, wenn in Deutschland wieder der aus Notwehr.
Im Stück Die moderne Gehirnforschung betrachten Ebermann und Trampert genauer, warum sich die Neuronen im Nationalsozialismus gerade so und nicht anders verhielten. Denn diese, und das sollte eigentlich jeder und jede wissen, und nicht etwa der freie Wille, sind an allem schuld.
Bei den PISA-Studien mag es nicht ganz so gut aussehen, aber bei Wissenschaftlern über 80 sind wir Weltspitze, wie die Nobelpreise für Physik und Chemie zeigen. Und schon heute gilt es als sicher, dass der Nobelpreis für Gehirnforschung 2008 an einen Deutschen geht, an Helmut Markwort vom Focus. Seine Abhandlung Tatort Gehirn, warum Menschen zu Verbrechern werden, wird von der internationalen Fachwelt über alle Maßen geschätzt. Markwort selber sagt in der ihm üblichen Bescheidenheit,
die Aufklärung der Genfamilie im Stirnhirn stellt eine Sternstunde der Wissenschaft dar.
Zunächst wollen wir mit dem Fokus, aus dem jetzt im Übrigen alle Zitate sind, einen Blick in die Geschichte der Gehirnforschung werfen.
Die moderne Gehirnforschung hat 1948 mit Cesare Lombroso begonnen, der erste Profiler der Kriminalgeschichte. Lombroso war der Meinung, dass sich Übeltäter durch ihr Äußeres verraten, etwa durch eine Hakennase, dunkle Haut oder vorstehende Kieferknochen.
Damit ließ sich damals der Täterkreis schon auf Juden, Schwarze und Slawen eingrenzen. Die neue Gehirnforschung bestätigt nun, dass Kriminalität sich vererbt. Sie stellt aber auch fest, dass sie den Tätern nicht immer ins Gesicht geschrieben ist.
Das Stirnhirn, also das Gebiet hinter den Augen, beherbergt wichtige Schaltkreise für das soziale Miteinander. Zum Beispiel verhindern sie, dass ein emotionaler Impuls gleich in die Tat umgesetzt wird.
Ich habe, wenn Sie mal gucken wollen, eine leicht fliehende Stirn. Mir fehlen da leider ein paar Schaltkreise. Kann ich jemanden nicht leiden, hau ich zu. Dafür kann ich nichts. Neurobiologisch muss ich emotionale Impulse sofort in die Tat umsetzen, was im Alter allerdings immer problematischer wird. Die Selbstkontrolle kommt also nicht von Zivilisation, Humanismus und Anstand, sondern von Schaltkreisen hinter den Augen. Hast du genug davon, steckst du Misshandlungen in der Kindheit gut weg.
Besitzt jemand die Schwachvariante der Kompensationsgene, wird er mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 81,3% als Erwachsener gewalttätig.
Alle Untersuchungen, dass Kinder, die oft geschlagen wurden, später schwer Kontakt herstellen können, sind also obsolet. Sie haben schwache Kompensationsgene, wie auch die Männer der SA und der SS etwa. Dass die immer schlagen und morden mussten, darf ihnen keiner übel nehmen, denn...
Für gut und böse solche religiösen Interpretationen ist heute kein Platz mehr. Stattdessen gestattet der Einsatz von hochauflösenden Hirnscannern tiefe Einblicke, wie das Verhalten des Menschen aus dem Ruder laufen kann.
Du läufst aus dem Ruder, wenn die Neuronen...
Jene Gehirnzentren verändern, die mit der Kontrolle des menschlichen Sozialverhaltens beschäftigt sind.
Aber wie durch ein Wunder schließen die Neuronen das Streben nach Autonomie oder Kommunismus aus?
Die Schaltkreise im Gehirn warten darauf, mit Regeln gefüttert zu werden. Läuft alles glatt? Erlernt der Homo sapiens etwa, dass er fremdes Eigentum zu respektieren hat.
Wenn alles glatt läuft, lehnt das Gehirn also Gemeineigentum ab und wählt FDP. Heute steht also fest, Spartakisten, Thomas Münzer, Karl Marx oder Rosa Luxemburg, alle hatten einen Dachschaden.
Der Anfang dieser Erkenntnis hat ein Datum. Am 13. September 1948, als ein haarsträubender Unfall einen verlässlichen Vorarbeiter in einen launischen und von seinen Trieben gesteuerten Menschen verwandelte.
Ein Mann aus Thüringen.
Verlegte Sprengladung für eine Eisenbahntrasse.
Als er für einen Moment nicht aufpasste.
Ging eine Ladung unkontrolliert hoch.
Und jagte ihm eine Eisenstange durch den Kopf.
Das Projektil zerstörte den Oberkiefer.
Das linke Auge.
Schob sich durch das Stirnhirn.
Und landete 20 Meter weiter auf dem Boden. Was soll ich sagen? Der halbe Kopf ist weg und er will Revolution.
Und flucht auf abscheulichste Weise.
Man forschte sofort weiter und fand heraus,
ein zweiter wichtiger Formkreis von kriminellem Fehlverhalten geht auf ein Gebiet in der Hirnmitte zurück. Es heißt limbisches System und wird dann aktiv,
wenn es um die Kollektivierung der Landwirtschaft geht. Aber nicht nur. Nicht nur. Alle, die sich irgendwie solidarisch verhalten,
haben Schäden im limbischen System. Insbesondere dessen als Amygdala bezeichneten Teils.
Das Ding sitzt zwischen Stammhirn und...
Die Verstümmelung rührte von einer Tumoroperation her, die sich die ehemalige Journalistin Ulrike Meinhof im Jahre 1962 unterzogen hatte.
Da erkannte der Psychiater.
Ihr Gefühlshaushalt befindet sich nicht im Gleichgewicht. Dies kann bei limbisch geschädigten Patienten Gewalttaten auslösen.
Außerdem erinnerte er sich an Versuche mit Horrorfilmen.
Betrachteten Gesunde einen Horrorfilm, so feuerten die Neuronen sehr stark. Patienten dagegen mit einer Schädigung des limbischen Zentrums lassen die schlimmsten Szenen kalt. Auch auf Hirnebene rührt sich nichts.
Die Meinhof reagierte nicht auf Horrorfilme. Quatsch, die war ja schon tot. Nein, Professor Burgers liest nur in toter Gehirnmasse. Das sollte ich vielleicht erwähnen, so wie Schamanen in Tierkadavern. Das macht er aber sehr gewissenhaft, denn als sein Assistent ihm zuflüsterte, Ulrike Meinhof habe sich mal für benachteiligte Kinder eingesetzt, nahm er das Gehirn wieder aus dem Glas und sah...
Erst in den Jahren nach dem Abschnüren der Geschwulst kam es zu einer Persönlichkeitsveränderung mit aggressiv gewalttätigen Zügen, die ihrem früheren Wesen ganz fremd war.
Woher er das weiß, ja, Schamanen verraten ihr Geheimwissen nie, sonst verliert der Hokuspokus seinen Zauber. Danach guckte er in die Gehirne von Andreas Bader und Gudrun Enslin und stellte fest...
Bei beiden ist statt des Stirnhirns ein riesiger Fleck zu sehen.
Dann kam sein Assistent und bedauerte, ihm falsche Gehirne hingestellt zu haben, welche von Alligatoren, bei denen hinter den Augen ja nichts sei. Kann passieren, sagte der Professor, holte die Originalhirne aus dem Glas und fand nichts. Was aber nicht sein durfte. Also beguckte man Fotos von den beiden und siehe da,
sie haben denselben starren Blick.
Bei ihrer Verhaftung. Endlich konnte der Fokus jene Frage stellen, die er ohne Hirnforschung auch gestellt hätte.
War das Gehirn des Terrors also nicht revolutionär, sondern krank? Aber es tröstet niemanden, wenn Wissenschaftler erklären, ein Tumor hätte das Blutvergießen verschuldet.
Natürlich tröstet es niemanden, wenn Forscher entdecken, dass Millionen Mitglieder der NSDAP und aller Waffengattungen Tumore im limbischen System hatten. Ja, gut, bei denen hat man nicht geforscht. Man will ja abweichendes Verhalten erklären und nicht normales. Es müssen aber gar keine Tumore oder Eisenstangen sein, schrieb der Spiegel.
Entwickelte sich Karl Marx unter dem Einfluss quälender Geschwüre zum Wüterich?
Steht im Spiegel.
Laut einer posthumen Diagnose litt er unter einer persönlichkeitsverändernden Akne.
Also passt auf, wenn ihr Pickeln habt, was mit euch geschieht. Aber, sagt der Fokus, das Medikament Paxil bewirkt schon dasselbe.
Weil es den Spiegel des Glückshormons Serotonin erhöht. Das hatte bei Testpersonen Bewegungsunruhe ausgelöst, welche das Risiko für Gewalttaten erhöht.
Bewegungsunruhe, die von viel Serotonin kommt, erhöht die Gewaltbereitschaft. Wer macht keinen Bogen um Nordic Walker, wenn die Bewegungsunruhig mit ihren Stangen klappern, etwa? Nun habe ich aber eine Überraschung für euch. Eben schuf noch viel Serotoningewalt. Zwei Absätze weiter schreibt der Fokus.
Forscher nehmen an, dass zu wenig Serotonin die Neigung zu aggressivem Verhalten in einem komplizierten Regelprozess steigert, den sie im Einzelnen noch nicht verstanden haben.
Ich habe das verstanden. Sonnenlicht produziert Serotonin. In Afrika gibt es viel Sonne, viel Serotonin und Gewalt. In Deutschland gibt es wenig Sonne, wenig Serotonin und Gewalt. Also muss sowohl viel als auch wenig Serotonin Gewalt erzeugen. Ich habe meine Erkenntnisse den Hirnforschern zur Verfügung gestellt und ich kann mich seitdem vor Dankeschreiben nicht mehr retten. Wichtig ist,
der Mensch ist in seinen Handlungen nicht frei. Wir sind nicht autonome Urheber unseres Wollens. Der Mensch ist schuldunfähig wie ein einsichtsloses Tier. Weder der sich anständig verhält, noch der sich übel verhält, ist an seinen Taten schuld.
Und so erreicht die deutsche Gehirnforschung nach langer Durststrecke wieder das Niveau von 1938. Schon damals hatte der Max-Planck-Biologe Konrad Lorenz an Gehirn von Graugänsen festgestellt,
der Geist ist nicht frei, sondern gekettet an ein ererbtes Instinktprogramm,
das die im Hals haben. Dann trat er der NSDAP bei und verlangte
ein Rassenpfleger, der auf eine schärfere Ausmerzung Minderwertiger bedacht ist.
Das tut Angela Merkel nicht. Aber sie bewundert den Herrn Forscher Wolf Singer, den sie als Festredner zu ihrem 50. Geburtstag einlud, mit der Bitte, er solle den hochrangigen Gästen den neuesten Stand der Gehirnforschung erläutern, was der Professor auch tat.
Der Mensch ist in der Entscheidung zwischen Gut und Böse festgelegt. Der Mensch verfügt nicht über einen freien Willen, in Wirklichkeit wird er von Neuronen gesteuert.
Deutschlands Elite war begeistert, als sie hörte, dass nicht Deutsche, sondern Neuronen den Völkermord gemacht hatten. Warum die Neuronen sich damals gerade so und nicht anders entschieden hatten, weiß Professor Singer nicht, aber ich. Die Antwort steht im Asterix-Band 14. Der Seher, der aber ausdrücklich nicht den Gehirn liest, sondern behauptet er, weil er darin mehr erkennen könnte in gebratenen Wildschweinen, Fischen, Enten, Hühnern, im frisch gezapften Bier und Kuchen.